NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Bereit jetzt zu Beginn der Feriensaison hier bei uns im Norddeutschland zu einer Traumzeitreise aufzubrechen. Aber ich will das nicht allein tun. Ich mache das zusammen mit dem Tourismusexperten Hasso Spode, außerplanmäßiger Professor für historische Soziologie an der Leibniz-Universität Hannover und viele, viele Jahre lang Leiter des historischen Archivs zum Tourismus der Technischen Universität Berlin. Da ist er jetzt auch Ehrenvorsitzender. Hasso Spode hat gerade sein Opus Magnum vorgelegt, Traumzeitreise, eine umfangreiche Geschichte des Tourismus, in der er nachzeichnet, wie sich das Reisen, das Urlauben, das ja Erholen über die Jahrhunderte bis zum heutigen Overtourism, also diesem Übertourismus, entwickelt hat, seit der Mensch dann ja irgendwann mal sesshaft geworden ist. Hallo, Herr Professor Spode.
Einen schönen guten Tag aus dem sonnigen Berlin.
Ich spreche gerade von der Sesshaftigkeit. Da können wir jetzt beim Homo Touristicus, wie Sie ihn nennen, also uns heutige Urlauber, im Grunde gar nicht mehr sprechen. Mittlerweile reisen wir überall um die ganze Welt. Was treibt uns denn eigentlich immer noch dazu? Ist das wirklich so ein archaischer Bewegungs- und Wanderdrang?
Ja, es gab mal diese Vorstellung, und zwar von einem Philosophen, Hermann Lübbe. Der hat das sehr schön formuliert und hat gesagt, ein archaisches Relikt aus den Zeiten der Nichtsesshaftigkeit. Nun müssen wir im Kopf haben, dass die Menschen, seit es sie gibt, eigentlich immer Nomaden gewesen sind, nicht? Aber Nomaden reisen nicht. Nomaden sind unterwegs. Das ist ein Unterschied. Die Reise als Differenzbegriff zur Nichtreise, sozusagen zum Daheimbleiben, die entsteht erst in der sogenannten Neolithischen Revolution. Das ist die Zeit vor etwa 12.000 Jahren begann die, als die Menschen begannen, Ackerbau zu betreiben, sesshaft werden und dann noch später eben Städte gründeten. Dann wurden Menschen sesshaft und dann kann die Reise als Abweichung vom normalen sesshaften Dasein entstehen. Die gibt es also nicht so lange.
Aber wenn wir von der Reise sprechen, sprechen wir noch nicht vom Tourismus, noch nicht vom Urlaub. Also wir sprechen von einer Reise, die einen Zweck hat. Man reist von Ort A zu Punkt B und wieder zurück. Ich glaube, das macht die Reise dann auch aus, dass man zurückkehrt. Mhm. Aber das verfolgt einen bestimmten Zweck, der nicht unbedingt Erholung heißt.
Nein, ganz und gar nicht. Seit es Reisen gibt, dann nehmen wir mal eben an, seit 6.000, 7.000 Jahren reisen die Menschen. Und was sind das für Menschen? Das sind Händler, das sind Krieger, das sind vielleicht auch Kranke, die irgendwo Erlösung erhoffen, sei es als Pilger von irgendwelchen Wunderheilungen oder auch von Wunderquellen, die man ja heute noch besucht. Diese Menschen haben alle einen guten Grund zu reisen. Das sind, ich sag mal, handfeste Zwecke. Dann taucht aber erst in der Neuzeit, also im 18. Jahrhundert, das ist die Zeit der Aufklärung, vor allen Dingen der Romantik, taucht eine neue Art des Reisens auf. Und der Erste, der das überhaupt festgestellt hat, war ein Historiker mit dem Namen August Ludwig Schlözer. Das war der Erste, der in Göttingen war das, so um 1790 Seminare über den Tourismus gehalten hat. Und der hat eine wunderschöne Unterscheidung getroffen. Er hat gesagt, also weshalb reisen Menschen? A, hat er gesagt, in Geschäften, so hat er das genannt, in Geschäften. Die haben also einen zwingenden Grund. Und B, reisen, um zu reisen. Und das finde ich eine schöne Formulierung, die heute noch Gültigkeit ist. Also das Reisen als Selbstzweck. Und das ist eine relativ neue Entwicklung in der menschlichen Geschichte.
Im 18. Jahrhundert, da taucht, das lerne ich bei Ihnen in Ihrem Buch, auch zum ersten Mal das Wort Tourist auf. Also Tourist, 1770 in England. Und das war nicht sehr löblich gemeint. Wie konnte das passieren?
Ja, also es gab am Ende des Mittelalters beziehungsweise in der frühen Neuzeit, das fängt so also im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, die Sitte, dass der Adel seine Söhne auf eine große Rundreise schickte. Das hieß im Deutschen die Kavalierstour, nicht Kavalier, immer noch Ritter, nicht? Also die jungen Leute wurden monatelang, manchmal jahrelang an die Sehenswürdigkeiten Europas geschickt. Das ist Versailles, da lernten sie, wie man mit Messer und Gabel anständig ist. Und nämlich die alten Wurzeln der Kultur Europas, sei in Florenz, in Rom, also Italien, Frankreich, aber auch Deutschland, Holland waren Ziele dieser Kavalierstour, die auf Französisch Grand Tour genannt wurde. Also Tour. Und das ganze System dieser, ich sag mal, des mobilen Curriculums, was so eine Ausbildungsreise vergleichbar, auch die Handwerker hatten das ja auch auf der Walz, die wurden ja auch jahrelang hin und her geschickt. Dieses mobile Curriculum überlebt sich im 18. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, weil nämlich die Herrscher bauen Akademien auf. Also heute würde man sagen, so also eine Art Universitäten. Und dann brauchte man das in der Form nicht mehr, diese Rundreise für die Ausbildung des Adels. Trotzdem sind einige junge Leute eben weiterhin durch die Lande gezogen, aber nicht mehr so verregelt. Die haben dann mehr gemacht, was sie wollten. Und da wird von der Grand Tour das Wort Tourist abgeleitet auf Englisch, nicht? Adam Smith hat gesagt, um Gottes Willen, diese Touristen, die fahren ständig hin und her und gucken sich alles an, anstatt zu arbeiten, ja? Oder selbst so ein Romantiker hat gesagt, oh Gott, diese Touristen, der Himmel bewahre uns. Das ist so 1798, werden solche Sprüche gemacht. Also da hatten die Touristen einen sehr, sehr schlechten Ruf als Nichtstuer, als reiche Nichtstuer.
Wann wurde denn daraus der Homo Touristicus, wie Sie ihn nennen?
So im 18. Jahrhundert entsteht in den Bildungsschichten, ich sag mal so junge, oppositionelle Schichten, waren das relativ kleine Gruppen, die die Natur positiv bewertet haben. Die Natur war eigentlich das, was der liebe Gott nicht zu Ende gemacht hat in seinen 6-7 Tagen Schöpfung. Ja? Da ist er nicht ganz fertig geworden. Das war das Chaos. Die Natur ist eigentlich schlecht. Dann nehmen wir die Alpen. Furchtbar. Jahrtausende lang haben die Leute gesagt, oh Gott, wenn man von Italien nach Deutschland oder umgekehrt muss, über diese schrecklichen Alpen, diese Zacken, die sich da in den Himmel türmen und die Lawinen und auf den Bergen da hausen irgendwelche Hexen und Geister und sowas. Und plötzlich sieht man das ganz anders. Das ist genau umgekehrt. Die Natur ist das Gute. Die Natur ist nämlich das, wo der Mensch sein verderbliches Tun noch nicht richtig durchgesetzt hat. Und genauso übrigens mit der Geschichte. Früher hat man dann gesagt, oh Gott, die Vergangenheit, wie schrecklich diese blöden Ritter, wie doof die waren. Und schaut euch doch mal diese alten Burgen an, wie die da gelebt haben. Und plötzlich sieht man das eben romantisch. Ach, diese Ritterzeit, das ist doch wunderschön. Und man bewertet sowohl die Natur als auch die Geschichte plötzlich genau umgekehrt wie vorher. Das ist so ein ja, wie soll ich sagen, das ist sozusagen die gedankliche Keimzelle des touristischen Blicks auf die Welt.
Lassen Sie uns einen größeren Schritt machen. Sie sagen, es waren dann 3 wesentliche Erfindungen, die dazu beigetragen haben, dass aus den Reisen, die Sie gerade beschrieben haben, auch aus den Entdeckungsreisen, den Annäherungen an die Natur etc. pp., dann ein durchaus größeres Phänomen geworden ist. Das ist einmal die Eisenbahn, natürlich die Mobilität. Das ist zum Zweiten die Erfindung der Pauschalreise und zum Dritten der moderne Reiseführer. Sie zäumen es im Buch von hinten auf, wollen wir auch machen. Der moderne Reiseführer ist wie fast der gesamte Tourismus in Großbritannien oder England erfunden worden, aber dann vom Koblenzer Verleger Karl Baedeker nach Deutschland gebracht worden und der Baedeker ist dann ja weltberühmt geworden. Was hat den denn dann so unterschiedlich gemacht, beispielsweise zu dem englischen Vorbild oder zu den Reiseführern, die man vor Ort gefunden hat, in Person?
Es gab schon früher Bücher für Reisende. Sogenannte Apodemiken, das waren so gelehrte, dicke Wälzer über die Reisekunst. Was jetzt neu ist, so um 1830, ist ein sogenanntes Handbuch, oder das kam in England auf, Handbook for Travelers. Und warum heißt das Handbuch? Weil es eben in der Hand liegt und klein ist und man kann das mitnehmen. Und da stehen alle genauen Dinge drin. Und das Ideal dieser Handbücher ist nicht so sehr eine ausschweifende Reisekunst, den Leuten beizubringen, sondern so, was sehe ich da? Was gibt's da? Was ist da authentisch? Was muss man gesehen haben? Und das hat ein Brite zuerst durchgesetzt. Das war ein John Murray. Und kurz danach hat das der Koblenzer Verleger Karl Baedeker kopiert. Er hat das so erfolgreich gemacht, dass er den Murray aus dem Feld geschlagen hat. Und diese roten Baedeker-Bände, das ist ein geniales Markenzeichen gewesen. Das waren keine Bilder drauf oder nichts. Das war ein knallroter Einband mit Goldprägedruck. Und auf dem Goldprägedruck, da stand eben nur drauf Italien oder Süddeutschland oder Rom. Und dann wurden die natürlich alle ein, zwei Jahre aktualisiert. Also was sie geleistet haben damit, war, die Menschen eigentlich selbstständiger zu machen. Sie brauchten nicht mehr den Reiseführer, den menschlichen Reiseführer.
Aber dann haben die Leute trotzdem sehr gerne zugegriffen, als auch wieder ein Brite, Thomas Cook, seinerzeit dann die Pauschalreise erfand, wo man sich dann im Grunde, ich sag mal, gar nicht mehr selbst um so viel kümmern musste, sondern einem ein Pauschalpaket gebunden wurde.
Ja, Pauschalreise, da gibt es zwei Sorten, nicht? Was Sie vielleicht jetzt auch im Kopf haben, ist, dass da eine größere Gruppe, weiß ich, 100 Leute, das konnten auch ganze Züge sein mit 1000 Leuten, sich irgendwo an ein Ziel begeben und dann wieder zurückfahren zusammen. So um 1840 entstehen diese Arten von Reisen, diese Gruppenreisen. Und zwar warum? Weil dann, kein Wunder, in England wurden die Eisenbahnen ausgebaut. Und die jungen Eisenbahngesellschaften, das waren ja alles Privatgesellschaften, die waren immer zufrieden, wenn ihre Züge ausgelastet sind. Dann ist eben ein so ein Reiseunternehmer gekommen, Cook und andere, und hat gesagt, ich charter diesen ganzen Zug mit 500-600 Plätzen, Stehplätze teilweise, und dann fahre ich dahin und dann fahre ich wieder nach Hause. So, und das sind die ersten Pauschalreisen gewesen. Da war dann also Unterkunft und Verpflegung mit einbegriffen. Es gab aber noch eine zweite Art von Pauschalreise und da war Cook sehr genial. Das heißt, man reist eigentlich als kleine Gruppe, zu zweit, zu fünft oder auch alleine, und man bucht alle Stationen samt Hotel, samt Extras, ja. Weiß ich, die Aufführung in der Mailänder Oper, das konnte man alles schon im Reisebüro sich zusammenstellen lassen. In Deutsch hieß das Cooks Rundreisekarte. Da kriegte man so ein kleines Heftchen und da waren lauter Coupons drin. Also fürs Hotel, für die Eisenbahn. Also das war schon super ausgefeilt und in Deutschland war das dann eben nicht Thomas Cook, sondern ein Karl Stangen, der das gemacht hat. Der machte dann Reisen zu den Pyramiden oder ins Heilige Land und dann auch mit diesem Coupon. Ganz fantastische Idee.
Sie haben gerade schon die Eisenbahngesellschaften erwähnt. Sind denn dann die Bahnen zu den gewünschten Destinationen gefahren oder umgekehrt war es eigentlich eher so, dass man dann Bahnen dorthin gelegt hat, damit also touristisch auch die Welt erschlossen hat?
Das ist eine schöne Frage. Da streiten sich die Gelehrten immer wieder drum. Und ich denke, es gibt beides. Es gibt natürlich Reisende, die die vorhandenen Strecken ausnutzen. Ja? Eine der ersten großen Pauschalreisen mit 7 Lokomotiven vorgespannt, lange vor Cook, so um 1835, 36, war von Leeds nach Sheffield. Das sind ja beides keine besonders hübschen Städte. Man hat das aber gemacht, weil die Bahn da war. Ne? Umgekehrt gab es aber natürlich auch Destinationen, die durch die Bahn erst erschlossen wurden oder richtig aufblühen konnten. Beste Beispiel, denke ich, ist der Badeort Brighton, südlich von London, der so um 1750 beginnt, ein paar reiche Aristokraten aus London anzuziehen, die dann anfangen zu baden. Das war ja dann auch was ganz Besonderes, im Meer zu baden. Diese wasserscheuen Leute gingen plötzlich ins Wasser, weil es gesund sein sollte. Erstmal war das eine ganz elitäre Geschichte. Und dann, so um 1835 oder sowas, wird die Bahnlinie nach Brighton gebaut. Und zwar umgekehrt jetzt. Da hat die Bahn also den Tourismus befördert. Und dann dichtete kurz danach irgendjemand, I took the way to Brighton I walked along the sea and 30,000 Londoners were all around with me. Also die reichen Leute, vor allem die Königsfamilie, hat Brighton fluchtartig verlassen, als die Eisenbahn kam. Und es hat sich auf die Isle of Wight zurückgezogen. Also es gibt beides. Es gibt sowohl die Erschließung durch die Bahn, als auch, dass die Bahn, wenn sie schon mal da ist, dafür genutzt wird.
Wir gehen ins 20. Jahrhundert. Da sind es in der Entwicklung des Tourismus zwei historische Zäsuren, die natürlich sowieso die ganze Menschheitsentwicklung betreffen. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Aber Sie schreiben, es war im Grunde nicht einmal wirklich der Garaus für den Tourismus. Wie kann das sein? Da bin ich sehr verwundert gewesen, als ich Ihr Buch gelesen habe.
Ja, das hat mich selber verwundert. Also die Katastrophen und Kriege und Wirtschaftskrisen, und denken Sie jetzt an die Corona-Zeit, die können zwar eine Delle in der Entwicklung des Tourismus bewirken, aber keine Richtungsänderung und keine Änderung des Trends. Der Trend geht nach oben insofern, dass immer mehr Menschen an dem touristischen Erleben teilhaben. Nicht? Im Kaiserreich, so um 1900, sind, sagen wir mal, 10% der Menschen regelmäßig verreist. Das war das Bürgertum hauptsächlich. Und das änderte sich schrittweise. Dann fingen die Nazis an mit ihren Kraft-durch-Freude-Reisen, die deutlich billiger waren als alles andere, was man vorher bekam. Und die haben diese Pauschalreisen massenhaft durchgeführt. 43 Millionen waren es, wenn man die Kurzreisen mitrechnet, bis zum Krieg. Und dann haben wir in den 50er Jahren, geht das wieder von vorne los. Erstmal sackt das ab, lange vor die Vorkriegszeit. Und dann erreichen wir so um 1960 wieder den Stand, den wir schon mal 1939 hatten. Und dann geht sozusagen die Luzi ab, was die Demokratisierung des Reisens betrifft. Und Anfang der 70er Jahre in Ostdeutschland und in Westdeutschland erreichen wir einen Stand, dass über die Hälfte der Bevölkerung regelmäßig in den Urlaub fährt. Und diesen Demokratisierungsprozess kann man offensichtlich nicht stoppen. Solange da ein bisschen Geld da ist und ein bisschen Zeit da ist, setzt sich der touristische Habitus, der touristische Blick, das touristische Erleben setzt sich durch. Und das, wir sind jetzt heute, glaube ich, bei 75% Reiseintensität, also so viel verreisen regelmäßig. Und da tun es uns die Schwellenländer jetzt nach. In den 80er Jahren waren es die Japaner, die dann durch Europa zogen und sich eben auch das Authentische angucken, durch die Uffizien strömten oder zum Brandenburger Tor. Und jetzt machen es die Chinesen. Und es wird immer weiter so gehen. Also der Tourismus ist offensichtlich extrem attraktiv, das touristische Verhalten.
Sie haben gerade beschrieben, dass das Gleiche in der Nachkriegszeit in Ost wie in West war. Im Osten sagen wir aber doch, es gab eine extrem eingeschränkte Reisefreiheit. Widerspricht sich das nicht?
Jein. In der Tat, die Destination, also die Reiseziele, das brauche ich niemandem zu erklären, zumindest seit 1961 die Mauer in Berlin gebaut war, war alles, was westlich der Mauer lag, kaum erreichbar. Aber natürlich kann man auch in kleineren Ländern reisen, weil die DDR war ja nicht so groß. Aber ich schätze, über ein Drittel der DDR-Bürger machte Urlaub an der Ostsee. Und entsprechend überfüllt waren auch die Ostseestrände. Und dann gab es natürlich auch Auslandsreisen. Man konnte besonders in damals hieß es ja noch Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Diese Möglichkeiten gab es.
Seit 1948, also unmittelbare Nachkriegszeit, ist in der UN-Charta der Menschenrechte das universelle Menschenrecht des bezahlten Urlaubs festgelegt. Das habe ich auch bei Ihnen gelesen und gelernt. Im Gegensatz zum Beispiel zum Zugang zu sauberem Trinkwasser, das ist da nicht festgelegt. Das heißt nicht gleichzeitig eine touristische Reise, aber was macht das so elementar wichtig, dass man es zu einem universellen Menschenrecht erklärt hat?
Vor dem Krieg waren es die Nazis und die Italiener, also Faschisten und Nationalsozialisten, die eine globale Freizeitinternationale aufgebaut haben. Und die waren führend darin mit ihrem Kraft-durch-Freude-Tourismus. Jeder Mensch soll das Recht haben, in den Urlaub zu fahren. Das war ein Kernbestandteil der NS-Sozialpolitik gewesen. Diese Idee, dass jeder irgendwie das Recht hat auf Urlaub und dann sollte er auch verreisen. Das steht zwar nicht in der Charta drin, das war natürlich mit damit gemeint. Das ist sozusagen das späte positive Erbe, wenn man so will, was die Faschisten und die Nationalsozialisten hinterlassen haben. Durch ihre Weltfreizeitbewegung.
Sie nennen das die Touristifizierung der Welt. Da können wir sagen, ja, das ist ein Zeichen von Freiheit und ist schön, tut uns allen sehr gut. Mittlerweile merken wir aber, dass es der Welt nicht mehr unbedingt gut tut. Also sehen wir mal von den Umweltschäden ab, die durch Kreuzfahrten beispielsweise verursacht werden. Aber wir sehen auch die Folgen von Massentourismus, diesem sogenannten Overtourism oder Übertourismus. Wir sehen es in vielen spanischen Destinationen im Moment. In Barcelona gehen Menschen auf die Straße, weil sie sagen, wir können uns unsere eigenen Wohnräume nicht mehr leisten. Die werden von Touristen besetzt. Ähnliches auf Mallorca etc. pp. Hat sich der Tourismus insofern überlebt, indem er den Bogen überspannt hat oder überspannt?
Also die Sache ist tief, wenn man sich mal mit der Geschichte des Tourismus beschäftigt, seit es ihn gibt, aber seit 1800, dann stellt man fest, dass es immer zu viel Touristen gab. Das ist egal, wie viele es sind. Tourismus ist immer over. Es gibt zwei Sorten von Tourismuskritik, nämlich die Einheimischen, die sich gegen Lärm, gegen die Blöden, die einem überall in die Töpfe gucken und die einem vor allen Dingen auch die Wohnung wegnehmen, obwohl das übrigens empirisch gar nicht so klar ist. Aber da haben wir besonders in Spanien den sogenannten Aufstand der Bereisten. Und die Leute sind sozusagen direkt betroffen von den Touristenmassen. Allerdings, das ist ja keine Einheit. Warum haben sie denn diese Touristenmassen? Das ist ja auch ein Kampf, sagen wir mal, um jetzt Mallorca zu nehmen oder Barcelona. Das ist ja auch ein Kampf von Fraktionen innerhalb der Destination. Nicht? Andere verdienen ja bombig damit und die wollen das ja. Und wieder andere sind die Loser. Und die demonstrieren jetzt. Also da, denke ich, ist das alles durchaus nachvollziehbar und berechtigt. Das gibt es eben schon seit 20, 30 Jahren. Also das haben wir immer. Es ist auch immer zu viel und wir müssen uns wohl daran gewöhnen, dass noch mehr passiert. Überlegen Sie mal, wenn diese ganzen Schwellenländer werden auch noch in die Hotspots einfallen. Ja, so ist das eben. Schauen Sie mal, der Tourismus scheint sich für jede unangenehme oder Schlechtigkeit, den die Moderne hervorbringt oder der Kapitalismus hervorbringt, als Sündenbock zu einen.
Wenn wir über den Massentourismus sprechen, wie jetzt zuletzt, dann schreiben Sie auch, der Massentourist ist nicht gern Masse. Überhaupt Touristen, sagen Sie auch. Touristen sind ja eigentlich immer die anderen. Man selber ist es ja eigentlich eher nicht. Wie kommen wir denn mit diesem Spagat zurecht, das wir natürlich sehen müssen, wenn wir in die Ferne fliegen wollen, stehen wir am Flughafen erstmal in ellenlangen Schlangen. Da sind wir Teil der Masse, um dann doch nicht mehr Masse zu sein. Wie funktioniert das? Auch bei uns in den Köpfen.
Also das ist ja sehr schön. Das ist ungefähr die eine Sorte der Tourismuskritik, nicht? Die eine ist, ich bin selbst betroffen als Bereister oder ich will mich von anderen doofen Touristen absetzen, nicht? Ich bin Reisender, du bist nur Tourist. Nennt man soziale Distinktion. Und diese Attitüde, ich bin Reisender, du bist Tourist, das ist allerdings etwas, was den Bildungs- oder halbbildungsbürgerlichen Schichten eigen ist. Es gibt jetzt sehr schöne Untersuchungen über das Touristenimage in der Gesamtbevölkerung. Das hat mich sehr erstaunt. Das ist viel, viel besser. Auch in der wissenschaftlichen Diskussion, in der medialen Diskussion sind die Touristen immer over und schrecklich und so weiter. Und wenn man mal den Bevölkerungsdurchschnitt sich anschaut, dann sind die gar nicht so schrecklich. Also wir müssen auch bei dieser Art von Tourismuskritik immer im Kopf haben, dass das eine soziale Absatzbewegung ist. Ich will irgendwie besser sein als du, moralisch besser. Ich bin Reisender, du bist Tourist. Aber wir müssen auch mal sehen, dass manche Dinge durch den Tourismus sehr viel angenehmer und besser werden. Was glauben Sie, wie viele alte Burgruinen hier in Mitteleuropa noch stehen würden, wenn wir keinen touristischen Blick darauf hätten? Touristischer Blick auf Erhaltenswertes, auf auch erhaltenswerte Naturareale. Also der touristische Blick hilft uns auch, Dinge zu erhalten, die sonst dem Untergang geweiht wären. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Und er hilft uns natürlich rein persönlich, die Welt kennenzulernen. Das ist doch nichts Schlechtes. Sich mal irgendwie ein bisschen auszuklingen und was zu lernen, wie andere leben und sowas. Das ist doch eine schöne Sache.
Und der Tourismus ist, das schreiben Sie auch, mittlerweile einer der größten Wirtschaftszweige weltweit. In Deutschland zum Beispiel soll er mehr Beschäftigung schaffen als die Automobilindustrie. Ist uns eigentlich so klar, welcher Wirtschaftsfaktor der Tourismus ist?
Nein, das ist uns überhaupt nicht klar. Und die Branche klagt ja auch regelmäßig darüber, dass sie nicht richtig wahrgenommen wird. Kanzlerin Angela Merkel, die hat sehr viel für die Autoindustrie getan. Und die hat ständig verbreitet, die Autoindustrie ist die wichtigste Industrie in Deutschland. Das stimmt einfach nicht. Wenn man mal einfach zählt, wie viele Leute da beschäftigt sind, dann ist der Tourismus bedeutend wichtiger. Die Grundlage dafür, dass man den Tourismus da so wenig wahrnimmt, ist, dass es eben keine riesigen Großkonzerne sind, die entsprechend auch vernetzt sind mit Lobbyorganisationen und entsprechende Macht ausüben können. Das funktioniert im Tourismus nicht. Und der Tourismus, das kommt noch dazu, ist eine sogenannte unterakademisierte Branche. Also da arbeiten wenig Akademiker und hat deshalb kein besonders gutes Prestige. Und das alles zusammengenommen führt dazu, dass der Tourismus wirtschaftsmäßig nicht so wahrgenommen wird, wie er es eigentlich verdient.
Vielen Dank, Hasso Spode, für das interessante Gespräch. All das, worüber wir gerade gesprochen haben und noch viel, viel mehr Interessantes und Wissenswertes über Urlaub und Tourismus, finden Sie in Hasso Spodes Buch Traumzeitreise, eine Geschichte des Tourismus. Es ist im Bebra Verlag erschienen und umfasst 320 Seiten mit 67 teils farbigen Abbildungen und kostet gebunden 30 Euro als E-Book, 23,99 Euro. Herr Professor Spode, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Mein Name ist Jürgen Deppe. Machen Sie es gut.
NDR Kultur.